Schönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass ihr hier erschienen seid zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Es ist ein besonderer Tag für mich, denn nicht nur habe ich heute Namenstag, wusste ich bis heute noch gar nicht. Es ist auch die erste Podcast-Folge vor Live-Publikum, wenn man die Kneipen-Podcast-Folge mal weglässt, die ich einmal hatte. Wir sprechen hier heute im Zuge des Diversity Days und ich bin echt froh, dass ich dies mit wunderbaren Menschen an meiner Seite machen kann, hier im Kölnischen Stadtmuseum, im Interimstandort an der Minoritenstraße. Und meine Menschen hier auf dem Podium sind einmal Ipek Krutsch, sie ist Mitarbeiterin beim Kölnischen Stadtmuseum, Leiterin der Geschichte, Kunst und Kulturvermittlung hier im Hause. Vielen Dank, dass du da bist. Dann quasi in der Mitte auf dem Präsentierteller ist Bebero Lehmann. Sie ist Kuratorin für das, und das muss ich wirklich vorlesen, für das bundesweite Migrationsmuseum Haus der Einwanderungsgesellschaft und vertritt Domis. Guten Abend. Und last but not least begrüße ich Markus Welke Schmidt, Vorstand Zentrum Schwule Geschichte Köln. Ja, ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid. Ich möchte einen kleinen Disclaimer vorab machen. Vielfalt ist ein vielfältiges Thema. Wir vier hier auf dem Podium mit einer Stunde Redezeit können dieses Thema kaum komplett abdecken. Wir möchten euch aber unseren speziellen Einblick auf das Thema geben. So viel dazu. Vielfältig ist nun nicht das Thema Vielfalt selbst, sondern auch die beruflichen Hintergründe meiner Gäste hier im Podium. Vielleicht, um auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt hier live vor Ort oder auch an den digitalen Endgeräten, vielleicht stellt ihr mal kurz eure Institutionen oder Vereine vor, aus der ihr kommt, und nimm es mir nicht böse, ich fange mit der ältesten Institution an, nicht mit der ältesten Person, nämlich dem Stadtmuseum.
Okay, ja. danke übrigens für die Einladung. Ja, Kölnisches Stadtmuseum, so hießen wir nicht immer. Wir haben verschiedene Namensprozesse durchgemacht, wenn man bedenkt, dass das Museum 1888 gegründet wurde, dass einige Stadtverordnete gesagt haben, wir brauchen unbedingt in Köln ein Museum, um die Geschichte an einer Stätte zu vereinen und zu bewahren. Und dann hat dieses Museum vielfältige Prozesse durchgemacht. Es ist mehrfach umgezogen. Es war zuerst in der Hahnentorburg, dann nach Deutz. Dann hieß es Haus der rheinischen Heimat in den 30er Jahren. Später dann in den 50ern Rheinische und Historische Museum, wieder in Deutz. Bis es dann wirklich 1958 seinen Weg ins Zeughaus gefunden hat, wo es dann Kölnisches Stadtmuseum hieß. Und Mitte der 80er gab es dann eine neue Dauerausstellung, 2017, also ich galoppiere jetzt so durch unsere Geschichte. 2017 hatten wir den Wasserschaden, der auch durch die Presse gegangen ist. Und dann durften wir jetzt Ende März 2024 hier im Haus Sauer im Interim unser Museum neu eröffnen mit einer neuen und wunderbaren und tollen und vielfältigen neuen Dauerausstellung.
Danke, das stimmt natürlich, dass die neue Dauerausstellung wunderschön ist. Ihr kennt ja sicherlich schon die Podcast-Folge, die ich mit Stefan, Lewe, Johann über die neue Dauerausstellung des Kölnischen Stadtmuseums gemacht habe. In der chronologischen Reihenfolge, wenn auch mit fast 100 Jahren quasi, ist das Zentrum Schwule Geschichte entstanden.
Ja, das Zentrum Schwule Geschichte, mit C schreibt es sich übrigens, Zentrum mit C, nicht mit Z, ist 1984 entstanden, hat jetzt 40-jähriges Jubiläum tatsächlich in diesem Jahr, und die Wurzeln liegen noch ein Jahr früher, 1983. Da haben sich schwule Historiker und geschichtsinteressierte schwule Männer zusammengefunden, um die bis dahin weitgehend unbekannte schwule Geschichte Kölns zu erforschen. Das muss man wirklich so begrenzen auf das Thema schwul, das war damals so. Und das war eine Zeit, wo wir noch die Strafbarkeit hatten von sexuellen Kontakten von Männern über 18 mit Männern unter 18. Das war die Zeit der AIDS-Krise, und das war eine Zeit, in der Köln absolut nicht vielfältig und divers war, würde ich jetzt mal so behaupten, aus der Rückschau heraus. Was machen wir? Wir sammeln alles Mögliche an Archivgut, das wir bekommen über Vor- und Nachlässe von Menschen, die mit der schwulen Szene oder mit der Community hier zu tun haben. Wir haben eine große Bibliothek, wir haben zahllose Plakate, wir haben eine große Zeitschriftensammlung, wir sind ein Forschungszentrum, wir machen Stadtführungen, wir machen Ausstellungen, wir haben Publikationen gemacht, und wir haben auch mit dem Stadtmuseum immer wieder zu tun gehabt in der Vergangenheit. Der letzte Direktor Mario Kramp war unter anderem in den 80ern als im Rahmen einer sogenannten ABM-Maßnahme bei uns tätig. Das war lange vor unserer Zeit. Ja. Ich glaube, das reicht erstmal, ne? Ah, ganz wichtig, noch Zeitzeugeninterviews haben wir gemacht, 90er, 80er Jahre, einzigartiger Schatz.
Ja, vielen Dank. Also mit ein wenig weniger Abstand ist dann auch Domit entstanden. Bebero, möchtest du dazu etwas vielleicht vorstellen?
Ja, sehr gerne. Genau, also Domit wurde gegründet 1990, das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Damals von Menschen aus der Türkei, die allerdings nicht als ArbeitsmigrantInnen und Migranten hergekommen waren, sondern vor dem Putsch damals in der Türkei geflohen waren. Und ja, die Gründerinnen und Gründer von Domit, die haben damals gesagt, im Grunde ist Deutschland schon ein Einwanderungsland auch damals schon gewesen, aber es spielte eben keine Rolle. Und die haben gesagt, wir sind auch Teil dieser Gesellschaft in Deutschland, wir haben diese Gesellschaft auch mit aufgebaut und unsere Geschichte ist eigentlich auch Teil der deutschen Geschichte, aber die kommt nirgendwo vor, nicht in den Museen, nicht in den Schulbüchern und so weiter. Und deswegen haben sie dann angefangen, selber ihre Geschichte zu dokumentieren und zu bewahren und sind aber ganz früh auch schon auf andere Communities zugegangen, migrantische Communities, sodass dann im Grunde aus dem, was damals in einer Garage in Essen gewissermaßen als Start-up gestartet wurde, eine bundesweite Sammlung geworden ist mit über 150.000 sozial-, kultur- und alltagsgeschichtlichen Zeugnissen von Migrantinnen aus der Zeit zwischen 1945 und bis heute. Und die auch stetig weiter wächst. Damals, 1990, wurde auch schon das Ziel formuliert, ein Museum zu gründen, ein Museum für Migrationsgeschichte. Und das wurde auch stetig verfolgt, dieses Ziel. Mit Ausstellungen sind auch immer wieder wichtige Impulse gegeben worden. Und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, wo dieses Museum tatsächlich entsteht, in Köln-Kalk, in einer alten Industriehalle. 2029 wird es eröffnet. Und uns ist dabei ganz wichtig, dass es eben nicht ein Migrantenmuseum wird, sondern ein Museum, das zeigt, wie unsere Gesellschaft schon immer und eben auch heute noch von Migration geprägt ist. Und ja, das entsteht eben in dieser Halle auf 10.000 Quadratmetern und das soll ein lebendiger Ort werden. Also bei einem Museum denkt man ja vor allem immer an die Ausstellung, aber es soll eben auch ein Ort sein für Begegnung, für Austausch, wo sich auch die Stadtgesellschaft als Einwanderungsgesellschaft begegnen und begreifen kann, mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass dieser Ort auch partizipativ entsteht. Und deswegen haben wir jetzt also schon in der frühen Phase der Museumsentstehung angefangen mit partizipativen Maßnahmen im Rahmen des Domit Labs Projekt, wo wir auch mit der Stadtgesellschaft verschiedene kleinere Ausstellungen entwickeln, aber um eben zu erproben, was man dann auch im großen Haus machen kann. Genau.
Ja, vielen Dank, Bebero. Wir sprechen ja heute hier im Zuge des Diversity Days und wenn wir mal in die lange Geschichte der Stadt Köln schauen, Vielfalt wurde nicht immer so ganz in Köln gelebt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es gibt natürlich die großen historischen Beispiele, zwei große Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung im Mittelalter, Hexenverbrennungen oder die Ausweisung und Nichttolerierung von Nichtkatholiken in der Stadt und bis in die jüngere Vergangenheit natürlich auch der Schrecken der NS-Herrschaft. Daher ist es aus heutiger Sicht natürlich wichtig, dass wir Vielfalt da, wo sie auftaucht, auch festhalten. Inwieweit wird bei euch denn Vielfalt festgehalten? Vielleicht, Markus, du hast ja schon die Zeitzeugengespräche angesprochen.
Ja, also wir haben ja, wie gesagt, ein Archiv, wo wir zahllose Sachen sammeln, Dokumente, Papierdokumente, aber eben auch Zeitzeugeninterviews gemacht haben. Was da das Thema Vielfalt angeht, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, wenn das Zentrum Schwule Geschichte nochmal neu gegründet würde, würde es sicherlich einen anderen Namen tragen und wäre heute auch sicher in sich noch vielfältiger. Wir haben eigentlich vor allem Dokumente und Dinge, die sich mit der Geschichte, ich nenne es jetzt mal so, das ist ja im Diskurs immer so eine bekannte Begrifflichkeit mit weißen, schwulen Cis-Männern vor allem sich beschäftigt, also Menschen, die nicht transgeschlechtlich sind oder da haben wir noch ein großes Defizit, da sind wir aber auch dabei, gerade uns zu öffnen und eben vielfältiger und bunter zu werden. Also unser Anliegen ist es eben, an Archivmaterial alles zu sammeln, was mit queeren Leben, sage ich jetzt mal, in Köln und im Rheinland und auch darüber hinaus zu tun hat, um das damit dann eben auch für die Nachwelt zu sichern. Da sind viele Sachen drin, die würden keinen Eingang finden in ein reguläres staatliches Archiv. Und die würden unwiederbringlich verloren sein, wenn wir die nicht zum Beispiel hätten.
Da möchte ich gerne überleiten zu Bebero. Wie trägt das DOMIT, ich meine, du hast es schon ansatzweise erläutert, aber wie trägt das DOMIT dazu bei, eben die Geschichte, die Akzeptanz, das Verständnis von Einwanderungsgesellschaften festzuhalten?
Ich würde sagen, Vielfalt ist ja bei uns ganz elementar verankert, dadurch, dass der Ort und die Sammlung von unten gewachsen ist, aus einer migrantischen Selbstorganisation heraus. Und also die Sammlung zieht auch ein mit ins Museum und ist sozusagen ja auch das Herzstück, aus dem sich auf jeden Fall auch viel der Ausstellung und so weiter speisen wird. Und also wer sind unsere Leihgebenden? Das sind halt Menschen mit ganz unterschiedlichen Migrationsbiografien aus unterschiedlichen migrantischen und postmigrantischen Zusammenhängen, ich finde die Frage so ein bisschen schwierig, weil also Vielfalt ist sozusagen die Basis dessen, was wir eigentlich ja tun, sozusagen. Und jetzt natürlich klar, also den Verein und die Sammlung gibt es schon ganz lange und jetzt entsteht ein neues Haus. Und da ist es ganz wichtig, dass wir, und das, also das ist unser zentrales Anliegen auch, dass wir das da eben weiterführen. Und das möchten wir da im Haus natürlich auch weiterhin leben und weiterführen. Und dann ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, also die Teamstruktur so. DOMIT hat ja auch einen Professionalisierungsprozess hinter sich und der geht jetzt weiter, auch mit diesem Haus. Es kommen neue Stellen dazu und so weiter. Unsere Teamstruktur ist jetzt schon ziemlich divers, aber das ist natürlich auch was wir weiter im Blick haben, wenn das Team weiter wächst, so. Also dass es nicht nur die Themen sind und nicht nur die Leihgaben, sondern auch die Teamstruktur, die das umsetzt.
Markus? Ich würde da gerne noch was ergänzen. Also das Thema Homosexualität, geschlechtliche Vielfalt, all diese Dinge unter Migrantinnen und Migranten, das ist auch zum Beispiel ein Thema, das bei uns bisher noch zu kurz gekommen ist. Und da würde ich mich also auch durchaus über eine Kooperation freuen für die Zukunft und wo wir auch noch diverser auf jeden Fall und vielfältiger werden müssen.
Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören und das ist auch ein total guter Punkt. Also das ist zum Beispiel auch eine Lücke, die wir bei uns in der Sammlung identifiziert haben. Also wir haben dazu Dinge in der Sammlung, aber wenig. Und im Rahmen des Labs-Projekts, was ja von der Kulturstiftung des Bundes gefördert wird, wo wir eben Dinge im Kleinen erproben fürs Museum, im Bereich Partizipation, da fand die zweite Labs-Ausstellung auch zum Thema LGBTQI+ migrantische Perspektiven statt. Und das ist auch sowas, obwohl unsere Sammlung schon so groß ist und wir viele Bereiche auch abdecken, gibt es auch da immer noch Lücken und gibt es auch immer noch Perspektiven, die nicht genug vorkommen. Und das ist uns auch total bewusst und genau.
Also ich sehe schon, diese Podcast-Folge bringt Institutionen zusammen. Das freut mich schon sehr. IPEC.
Ja, ich würde jetzt gerne die Sachen, die Bebero und Markus schon gesagt haben, nochmal aufgreifen fürs Kölnische Stadtmuseum. Das Personal, die Mitarbeitenden, Personal klingt so komisch, die Mitarbeitenden, die Teams, da fängt die Diversität an, da fängt die Vielfalt an. Die Stadt Köln hat es sich auf die Fahne geschrieben, Diversität, Inklusion. Und wir versuchen das auch zu leben. Und das ist wichtig, denn nur dann hat man verschiedene Blickwinkel und Perspektiven, die ganz neue Einblicke bringen, an die man selber irgendwie gar nicht denkt in seiner eigenen Bubble. Und ansonsten auf die Frage, wo sich Vielfalt bei uns niederschlägt, kann ich eigentlich nur das aufgreifen. Ich habe es jetzt mal so strukturiert gemacht mit den 5 Aufgaben, die ein Museum hat, nämlich das Sammeln, das Bewahren, Forschen und Dokumentieren, das Ausstellen und das Vermitteln. Und in all diesen Bereichen muss Vielfalt stattfinden, klar, beim Sammeln, also das hast du wunderschön gesagt, da brauche ich, glaube ich, nicht zu ergänzen. Ihr seid aus diesem Aspekt heraus ja entstanden, sage ich mal. Du sagst gerade noch, Markus, ihr habt da noch einige Lücken, aber ihr sammelt dann weiter und dann gilt es natürlich, das auch zu bewahren und in dem Bereich natürlich auch zu forschen und das auch zu dokumentieren. Und beim Thema Ausstellen, da kann ich nur auf unsere neue Dauerausstellung hinweisen. Wir haben neue thematische Zusammenhänge geschaffen, wir haben neue Blickwinkel, wir haben neue Perspektiven reingebracht. Da komme ich gleich nochmal genauer zu. Und das Vermitteln, das ist da, wo mein Bereich dann nochmal anknüpft an das bereits Vorhandene. Da geht es natürlich um die gesellschaftliche Öffnung und durch verschiedene Vermittlungsangebote. Und da würde ich gerne vielleicht kurz auch was zu sagen, wenn ich darf.
Gerne.
Also wichtig ist erstmal bei einer Ausstellung, dass überhaupt ein Zugang geschaffen ist. Es ist toll, wenn man Sachen macht für viele Leute, aber wenn diese Leute das nicht erreicht, wenn die Leute die Informationen nicht haben, wie sollen sie dann kommen? Das fängt platt gesagt damit an, dass man eine Webseite auch machen muss, die in einfacher Sprache ist, die leicht verständlich ist, die auch Vorlesefunktionen hat für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und blinde Menschen. Es bringt das tollste Blindenleitsystem und das tollste Führungsangebot für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen nichts, wenn diese Menschen nicht davon erfahren, wenn sie nicht kommen können. Das heißt, ein Zugang muss sein. Der Zugang muss nicht nur extern außerhalb des Museums stattfinden, sondern auch im Museum. Wir haben Blindenleitsystem, wir haben Pyramidenschrift und Brailleschrift. Das heißt, wir haben doppelten Zugang. Die Pyramidenschrift, die ist auch als Klarschrift für jeden Sehenden auch erkennbar, aber eben für den, der das möchte. Also wie gesagt, Barrierefreiheit ist gar nicht, ich glaube, das ist eine Illusion, denn in dem Moment, wo man eine Barriere für einen wegmacht, erschafft man eine Barriere für jemand anderen. Und man versucht es so aneinander abzugleichen, dass man versucht, so viele Leute und für jeden was dabei zu haben. Also das Blindenleitsystem. Dass jede Etage erreichbar ist mit einem Aufzug, hatten wir im Zeughaus nur bedingt. In der alten Wache, wo unsere Sonderausstellungen waren, war das schon nicht gegeben, da war eine Wendeltreppe. Und die sind dann Leute, die eine Beeinträchtigung hatten, nicht hochgekommen. Das heißt, für die waren bestimmte Sonderausstellungen nicht zugänglich. Und wenn sie noch so toll waren. Wir haben in der Ausstellung, was den Zugang angeht, wir haben Hands-on, wir haben also Anfassstationen. Das heißt, es geht um das Erfahren der Objekte auf mehreren Sinnebenen, nicht nur rein das Sehen, das Ertasten. Wir haben Geruchsstationen, Duftstationen, Geruch klingt komisch, Duftstationen, da drückt man auf einen Knopf, dann kriegt man eine Brise ab, ob das jetzt Hopfen ist, ob das Farina ist, ob das 4711 ist, was man riechen kann. Also wir versuchen auch mit Medienstationen spielerisch möglichst viele, viele Zugänge zu machen. Dazu gehört auch der Multimedia-Guide mit seinen verschiedenen Führungen, die drin sind. Also vorbeikommen und sich einmal durchklicken und durchhören. Aber dann kommt es auf die Inhaltsebene. Wir haben in unserer neuen Dauerausstellung verschiedene Biografien von Menschen, die erzählen, wie sie hier hingekommen sind, aber auch Geschichten, wie sie von hier weg mussten, weil sie verfolgt worden sind zum Beispiel, was sie aus Köln mitgenommen haben, also ein Kommen und ein Gehen. Wir haben, wo du es gerade eben gesagt hast, ein Partizipationsprojekt auch gemacht, mit über 20 KölnerInnen, die ihre eigenen persönlichen Exponate in die Ausstellung eingebunden haben. Wir haben mit denen lange zusammengearbeitet in Workshops. Wir sind alle, glaube ich, kann ich sagen, gute Freunde auch geworden, die wir heute noch wirklich pflegen, diese Kontakte. Sind alles ganz tolle Menschen. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint. Und diese Objekte sind in dieser Ausstellung, und wenn ich die sehe, da sind manchmal so Geschichten hinter, dass ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich Leuten in der Führung darüber erzähle. Das ist so unheimlich wichtig, dieser Zugang. Ja, es ist ganz viel. Ich gucke jetzt auf meine Liste und ihr nickt alle so schön. Wenn die Frau Krutsch einmal anfängt, hört sie nicht auf. Aber wir haben, um auf die Biografien zu kommen, wir bilden auch in unserer Dauerausstellung queere Geschichte ab. Wir bilden nicht nur Verfolgung ab, wir bilden auch positive Ereignisse ab. Wir haben verschiedene Religionen, wir haben Biografien von den verschiedensten Menschen und deren Objekte, und Themen wie Emanzipation und alles ist alles abgebildet. Und das ist unheimlich wichtig, denn weiß ich nicht, ob das in der alten Dauerausstellung so präsent war, aber jetzt haben wir es hier und ich bin ganz glücklich darüber, denn dann kann ich mit der Vermittlung da ansetzen. Und wir haben beispielsweise Führungsangebote in 11 Herkunftssprachen, die wir anbieten. Und da ist Kölsch eine davon. Die muss dazu gehören. Also 10 Herkunftssprachen, Kölsch, die 11. Herkunftssprache, passt auch ganz schön. Und eben dann auch die Angebote für diese Menschen. Also ich merke schon, ich rede viel, weil es ist auch vielfältig und es ist wahnsinnig viel enthalten und wahnsinnig viel Potenzial und Luft noch nach oben.
Ich glaube aber, Niederländisch fehlt noch.
Nee, habe ich auch. Nein, ja. Nein. Niederländisch habe ich auch drin.
Da können wir das Oog op Nederlands doen.
Ich habe nicht gesagt, dass ich die mache auf Niederländisch. Okay.
Willem. Je verstaat mir nicht. Okay.
Ich kann nur ein Wort auf Niederländisch und das ist Vroedvrouw. Das heißt Hebamme. Könnt mich ein andermal fragen, woher ich das weiß. Ja.
Ich habe das Wort noch nie benutzen müssen. Naja. Jetzt haben wir sehr viel erfahren über die Geschichte eurer Institution und wie ihr auch arbeitet. Aber da dies auch ein Geschichte-Podcast ist, würde ich auch gerne jetzt nur die jüngere Vergangenheit vielleicht mal über die einzelnen Themengebiete erfahren, mehr drüber. Migration ist ja eigentlich so alt wie die Geschichte der Menschheit selber. Ich meine, der moderne Mensch hat sich ja auch durch Migration selber entwickelt. Was war denn so die jüngere Migrationsgeschichte in Köln? Welche Einwanderungsgruppen haben Köln so geprägt?
Ja, also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Migration ist so alt wie die Menschheit selbst im Grunde. Menschen waren schon immer in Bewegung, um vor Krieg oder Verfolgung zu fliehen, aufgrund von wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit. Auch die Deutschen im 19. Jahrhundert haben ja wirklich massenweise nicht nur das Land, sondern den Kontinent verlassen, sind in die USA gegangen, um sich dort ein besseres Leben aufzubauen oder zumindest in der Hoffnung, dass sie sich dort ein besseres Leben aufbauen können. Oder es gibt natürlich auch immer Migration aus beruflichen Gründen, zu Ausbildungszwecken oder der Liebe wegen, gab es schon immer, gibt es auch heute noch so. Und dann kurzer historischer Abriss, das ist das, wonach du gefragt hast, ne? Also in der jüngeren Zeit, was sind so die Migrationsbewegungen, die Deutschland und eben auch Köln beeinflusst oder geprägt haben? Ich glaube, die haben im Grunde alle auf dem Schirm. Ich sage sie kurz trotzdem, natürlich nach, also im Zuge des Endes des Zweiten Weltkriegs nach 1945 gab es eben viele Flüchtlinge, vertriebene Menschen aus den Ostgebieten, sogenannte Displaced Person. Dann die Arbeitsmigration beginnt Mitte der 50er Jahre, die sogenannten Gastarbeiter, die angeworben wurden aus Italien, Griechenland, Spanien, der Türkei, Marokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Dann eine weitere große Gruppe, die Gruppe der Spätaussiedler, die als Menschen deutscher Abstammung aus den ehemaligen, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion dann eben gekommen waren. Und dann gibt es bis in die Gegenwart eben auch immer wieder also eine größere Anzahl von Menschen, die vor bestimmten Kriegen fliehen, also vor dem Jugoslawienkrieg, dann aus Syrien, aus Afghanistan, aktuell aus der Ukraine. Und gleichzeitig finde ich aber auch immer wichtig, dass wir eben nicht vergessen, dass Migration auch, also es gibt dann immer noch Kriege, die nicht so präsent sind sozusagen in den Medien und damit auch in unserem Gedächtnis, die aber trotzdem stattfinden, und auch von dort kommen Menschen, die Schutz suchen, oder es kommen ja eben auch aus anderen Zusammenhängen Menschen. Deswegen, das sind so die großen Gruppen, aber eigentlich ist es vielschichtiger, und die Geschichte der Menschen dahinter sind auch vielschichtiger, und das vergessen wir halt auch oft, wenn wir dann über diese Zahlen nachdenken und über diese Migrationsbewegungen aus gewissen Herkunftsregionen. Und das ist auch was der Grund, warum wir auch so stark biografisch arbeiten, um einfach auch die Menschen in ihrer Vollständigkeit zu sehen, weil oft werden Menschen ja dann auch auf das Migrationserlebnis reduziert. So.
Ich fand den Begriff so schön, Migration aus Liebe. Wer ein Ergebnis davon sehen will, muss nur mich anschauen. Also, es gibt ja einen Grund, warum ich ein bisschen gebrochenes Niederländisch kann. Ipek, ich traue mich schon fast gar nicht zu fragen, aber wie war denn die Geschichte der Vielfalt so in der alten Dauerausstellung des Stadtmuseums? Bestimmt auch gut, aber jetzt habt ihr es natürlich viel, viel besser gemacht. Ich weiß, aber wie sah es da so aus?
Die alte Dauerausstellung, wo ich selber ab 2010 auch als freie Mitarbeiterin Führungen durchgeführt habe und Workshops. Vielleicht fange ich mit dem Ereignis an oder mit dem Projekt, was mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich im Stadtmuseum gelandet bin, beziehungsweise beim Museumsdienst. Und zwar war das sogenannte Elf-Blickwinkel-Projekt. Ich wurde in der Uni angesprochen, ob ich da mitmachen möchte, um den türkischen Migrationshintergrund mit einzubringen. Man fühlt sich immer nicht gut, wenn man, wie du es eben schon gesagt hast, Bibero, auf diesen Migrationshintergrund irgendwie runterreduziert wird. Das ist so, manche haben immer gesagt, ja, da wo du hingehst, du bist immer die Quotentürkin. Also das ist nicht schön. Ich bin viel mehr als das, glaube ich. Nee, weiß ich. Und das macht nicht Spaß. Aber irgendwie fand ich das Projekt dann doch so interessant, dass ich gesagt habe, ich mache mit. Und dann ging es darum, dass es 11 Personen waren, unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Herkünfte. Eine einzige war aus Deutschland, die kam aus Bayern, alle anderen hatten einen anderen Migrationshintergrund. Und wir sollten durch die Ausstellung gehen, total unbefangen, und uns 11 Objekte raussuchen, mit denen wir spontan eine Verbindung aufbauen, eine Brücke, und dazu was erzählen. Und zwar nicht, dass es historisch richtig ist, was wir da sehen, also nicht historisch zu dem Objekt, das kannten wir ja nicht. Also ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie 10-mal vorher in der Ausstellung, und meistens irgendwie mit irgendwelchen Anlässen. Das heißt, ich bin da durchgegangen, habe auf irgendwas gezeigt und habe gesagt, das erinnert mich an in der Türkei das. Beispielsweise war da direkt am Anfang der Ausstellung war eine Vitrine mit lauter Farina-Flaschen. Und da bin ich hin und habe gesagt, naja, Kolonya. Und auf Türkisch heißt es Kolonya. Und ich wurde mal in der Türkei von jemandem, als ich einen Handyvertrag unterschreiben wollte, und auf meinem türkischen Perso steht Geburtsort Almanya, Kolonya. Und daraufhin holte er das Colonia aus der Schublade und meinte, hier deine Heimatstadt. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, du Blödmann, ist auch so. Weiß ich noch ganz genau. Und er war total irritiert. Und dann habe ich ihm erklärt, woher denn der Begriff kommt. Und in der Türkei ist Colonia das Allheilmittel. Hilft gegen alles. Hinfallen, Colonia. Schwindel, Colonia. Übelkeit, Colonia. Es wird, also jeder hat das so im Täschchen und holt das so raus. Und dann habe ich angefangen, über 11 Objekte zu erzählen. Und das war, ich glaube, das ist der Angelpunkt. Das heißt, man hat über ein Projekt versucht, das Ganze vielfältiger zu gestalten. Denn natürlich war 1984 in der Ausstellungspädagogik, in der Szenografie das noch nicht so angelegt. Das war kein Kernpunkt. Es kam vor und da ist nämlich dann wieder interessant gewesen mit der Vermittlung durch Führungen. Ich weiß noch, dass ich Führungen gemacht habe für Menschen, die damals diesen Deutschkurs oder diesen Einwanderungskurs machen mussten. Mit denen sind wir durchs Stadtmuseum gegangen. Da hieß es zweite Heimat Köln. Da habe ich dann mit denen gemacht, was heißt Heimat und was verbindet sie? Immer unter dem Aspekt, im Eigenen das Fremde und im Fremden das Eigene zu finden und dadurch eben Brücken zu bauen. Die Ausstellung waren da biografische Ansätze drin und man musste das in der Vermittlung rauskitzeln. Das ging, keine Frage, aber die Ausstellungsarchitektur war nicht, und die alte Ausstellung kennen, die werden mir, glaube ich, zustimmen, war jetzt nicht auf Vielfalt in dem Sinne ausgerichtet, aber man konnte es auf jeden Fall machen. Wir haben die Workshops auch gemacht, die Leute sind selber durch die Ausstellung gegangen und wenn man das in der Vermittlung dann macht und mit den Leuten redet, in den Diskurs geht, dann klappt das auch. Und das ist wahnsinnig wichtig, der Diskurs, der Austausch und dieses gegenseitige voneinander lernen. Und dann ist es total interessant, wenn man mit Leuten ganz unbefangen durchgeht, zu welchen Sachen die auf einmal eine Beziehung aufbauen und sagen, ja, das erinnert mich an meine Heimat, weil. Und das ist total spannend gewesen. Und so bin ich dann beim Museumsdienst gelandet und dann im Endeffekt dann hier, dass ich heute hier sitzen darf.
Wir freuen uns auch, dass du hier sitzen kannst. Markus, ich hatte den ältesten Nachweis, den ich in einer sehr schnellen Recherche gefunden habe, war 1482, dass ein Ratsherr nachgesagt worden ist, der gleichgeschlechtlichen Liebe nachzugehen. Vielleicht fangen wir nicht da an, sondern vielleicht in einer etwas jüngeren Vergangenheit. Was kann man über die Geschichte der Schwulenbewegung in Köln oder dem Rheinland sagen?
Uiuiui, das ist wirklich jetzt schwierig, das in so kurze Zeit zu pressen. Ich versuche mein Bestes. Also letzte 100 Jahre, das heißt, da sind wir in den goldenen 20ern, in der Weimarer Zeit in Köln. Und das war eine Zeit, in der schwules Leben sichtbar war, auch lesbisches Leben war sichtbar, Transmenschen waren sichtbar. Schwule Männer wurden zwar noch verfolgt strafrechtlich, das hat sich ja hingezogen bis 1994 letzten Endes, aber es gab sowas wie eine blühende Subkultur rund um den Heumarkt beispielsweise und an anderen Stellen. Das waren auch Orte, wo auch Lesben und Schwule aufeinander trafen, soweit wir das wissen, und eben auch Transmenschen anzutreffen waren. Und Karneval war auch immer eine wichtige Zeit, wo man dann auch zum Beispiel sehr viel gefahrloser als sonst sogenanntes Crossdressing betreiben konnte, also eben als Mann sich als Frau verkleiden und umgekehrt und solche Dinge. Und Köln war auch sowas wie ein Anziehungspunkt im Westen für das gesamte Rheinland, aber auch fürs Umland, also Aachen, Benelux und so weiter. Man muss aber auch dazu sagen, dass aber auch in Düsseldorf zum Beispiel eine Menge los war und auch in anderen Städten, wo man das gar nicht vermuten würde im heutigen Nordrhein-Westfalen. Also es gab eigentlich in den Großstädten immer irgendwo was, wo man, ich sage jetzt mal Gleichgesinnte oder Angehörige der eigenen Minderheit antreffen konnte. Und das hat der Nationalsozialismus mehr oder weniger alles gründlich kaputt gemacht. Das muss man so sehen. Wir wissen aber auch, dass eben auch in der nationalsozialistischen Zeit wurden weiterhin Lokale offen gehalten, um homosexuelle Menschen besser überwachen zu können, beispielsweise. Es wurden Razzien durchgeführt an öffentlichen Bedürfnisanstalten. Das war ja ein Ort der Anbahnung. Das war ja anders als heute. Es gab keine Apps, ich glaube, bei den Schwulen ist es Grindr oder irgendwas. Ja, wenn man jemanden haben wollte, ging man zur nächstgelegenen öffentlichen Bedürfnisanstalt, sage ich jetzt mal so platt. Und das war dann eben lebensgefährlich. Auch während des Krieges, es gibt Zeitzeugenberichte, dass auch in der NS-Zeit und während der Kriegszeit schöne Zeiten verlebt wurden. Das glaubt man, kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, wird aber so gesehen, in den Trümmern war viel los, ja. Und das wird natürlich auch im Nachhinein romantisiert und verklärt. Und es ging allerdings dann mit Repression und Verfolgung eben auch weiter, auch in der so hochgelobten Adenauerzeit, Wirtschaftswunderzeit. Hier in Köln war der Volkswartbund ansässig, ein katholischer Sittlichkeitsverein, der unter anderem von der Deutschen Bischofskonferenz auch unter Vermittlung von Kardinal Frings finanziert wurde. Und lesbische Frauen, schwule Männer, Transmenschen hatten bei weitem nichts zu lachen in dieser Zeit. Ne? Also schwule Männer wurden strafrechtlich verfolgt, lesbische Frauen wurden zwar nicht strafrechtlich verfolgt, wurden aber diskriminiert. Es war nicht vorgesehen, als Frau alleine zu leben, schon gar nicht mit einer anderen Frau zusammen. Ganze Sozialpolitik, Rentenpolitik, alles war darauf ausgerichtet. Und dennoch blühte auch in den Trümmern der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, blühte das schwule Leben wieder auf. Und wurde allerdings dann bis Ende der 50er Jahre wieder weitgehend, sag ich mal, so stark repressiert, dass es auch teilweise wieder zu verschwinden drohte. Und der große Durchbruch war ja das Jahr 1969, die erste Liberalisierung des Paragraphen 175, mit dem schwule Männer ja verfolgt worden waren. Das führte zu einem allgemeinen Aufbruch in die 70er Jahre hinein. In dem Zusammenhang werden dann wiederum auch die Frauenbewegung sichtbar. Frauen, also lesbische Frauen werden sichtbar, Transmenschen teilweise auch, aber da sprechen wir noch nicht unbedingt von. Also es ist immer so nebeneinander, miteinander, untereinander und man kann das gar nicht so isolieren eigentlich. Und dann so ab den 70ern hat auch eine Vielzahl neuer Lokale aufgemacht in Köln. Es wurde im Ganzen freier, das Leben. Aber die strafrechtliche Verfolgung war halt immer noch da. Ne? Es war noch eine Jugendschutzvorschrift. Die AIDS-Krise in den 80er Jahren hat da wieder viel kaputt gemacht, weil das war auch dann ein Anlass, um auch mit dem moralischen Zeigefinger gerade wieder auf schwule Männer zu gucken und auch in Frage zu stellen, Emanzipationserfolge. Das hat sich aber dann in den 90er Jahren wieder anders entwickelt mit der Neuauflage des Kölner CSD, der ja heute dieser riesige Cologne Pride ist. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 1,4 Millionen Besucher, so heißt es, in dieser Stadt. Und ich denke, dass also in Köln sich sehr, sehr viel getan hat in Richtung der Möglichkeit, offen zu leben. Und das war halt eben nicht immer so. Das muss man einfach so sehen.
Vielen Dank. Was du jetzt wunderbar gemacht hast, ist, in meine nächste Frage überzuleiten, weil jetzt haben wir die Vergangenheit betrachtet. Ich würde auch gerne ein bisschen das Heute betrachten und eigentlich würde ich dann auch direkt an dir anknüpfen wollen, weil du hast erwähnt, ja, überall hat es natürlich schwules, lesbisches Leben gegeben, aber Köln ist ja trotzdem, also Lokalpatriotismus jetzt hin oder her, Köln ist ja wirklich herausstechend aus der großen geografischen Landschaft. Der Kölner CSD ist beim weitesten der größte im ganzen Umfeld, vielleicht sogar Europas, gefährliches Halbwissen. Deshalb eigentlich die ganz simple Frage, warum fühlt sich die schwule Community heutzutage so wohl in Köln und nicht vielleicht in Aachen oder Duisburg?
Tja, das ist eine Frage, die kann ich eigentlich gar nicht beantworten. Weil das kann man strukturell eigentlich, oder man kann da nicht so die eine Ursache nennen. Also ist erstmal die Frage, was ist eigentlich, wir haben ja heute Diversity Day und es geht um Vielfalt. Was ist denn eigentlich die schwule Community? Da gibt es ja zahllose Sub-Communities auch. Dazu haben wir lesbische Communities, trans und so weiter. Ich würde sagen, dass Köln im Ganzen zum einen ein Ort ist, also es gibt ja dieses berühmte Jeder Jeck ist anders, ne? In Köln zum Beispiel. Es gibt so eine gewisse Kölner Toleranz offenbar, so ein gewisses Lebensgefühl. Das kann man aber auch nicht tatsächlich beweisen, ob das wirklich so ist, weil wie gesagt, in den 50er Jahren war das hier alles andere als ein guter Ort für Menschen mit abweichender sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität. Dann ist hier auch alles auf engstem Raum beieinander. Man kann hier fußläufig alles erreichen, wenn man mal so richtig auf die Piste geht. Das ist in Berlin ganz anders. Und ich weiß auch, in Berlin hält man sich natürlich auch für den Nabel der Welt und der größte CSD überhaupt. Das ist, es ist trotzdem ganz anders. Hier ist alles viel enger aufeinander. Es ist auch, hat alles so einen Volksfestcharakter. Es wird geschunkelt. Es ist auch so eine Vermischung von Karnevalspraktiken und Feierpraktiken innerhalb der Community. Und grundsätzlich ist dann immer auch der Faktor Köln hier jetzt im Westen als größte Stadt Nordrhein-Westfalens ist natürlich auch ein toller Ort, wenn man vom Land kommt, flieht vor kleinbürgerlichen Verhältnissen, um sich eben dann auch auszuleben und sich selber zu verwirklichen. Das spielt auch eine Rolle. Köln ist eine Medien- und Kunststadt. Karneval spielt eine Rolle. Das sind so ganz viele Faktoren, kommen da so zusammen.
Wir bleiben mal ein bisschen beim Lokalpatriotismus, denn das Haus der Einwanderungsgesellschaft kommt ja nach Köln. Warum kommt es denn nicht nach Berlin, Stuttgart oder Gott bewahre nach Düsseldorf? Warum hat man sich Köln ausgewählt?
Also erstmal muss ich noch ganz kurz einhaken. Haus der Einwanderungsgesellschaft ist noch ein Arbeitstitel. Im Laufe dieses Jahres wird der tatsächliche Titel dann gefunden sein. Aber genau, scheint auch ein bisschen sperrig zu sein. Deswegen ganz gut, dass das ein Arbeitstitel ist. Du musst ja aber noch mal auf dein Zettelchen gucken. Ja, genau. Warum der Standort Köln? Also das ist eine gute Frage. Migrationsgeschichte ist ja letztlich die Geschichte unserer Gesellschaft, die eine Einwanderungsgesellschaft ist. Und das kann man natürlich an ganz vielen Orten und in ganz vielen Städten erzählen. Aber es gibt durchaus auch gute Gründe dafür, dass die Standortwahl auf Köln gefallen ist. Und wir freuen uns natürlich darüber, weil Domit auch schon länger in Köln ist. Und weil wir uns in Köln sehr wohlfühlen, genau. Aber die guten Gründe sind zum einen, also NRW ist ja immerhin das größte Bundesland und ist auch historisch gesehen stark von Migration geprägt und bis heute. Köln liegt im Herzen NRWs. Das ist die einzige deutsche Millionenstadt mit einer über 2000-jährigen Stadtgeschichte. Und tatsächlich zieht sich auch das Thema Migration, das weißt du natürlich noch besser als ich, aber das Thema Migration zieht sich eben tatsächlich auch wie ein roter Faden durch diese 2000-jährige Stadtgeschichte. Genau, und dann muss man auch sagen, dass das Museum einfach gut hier in die Kulturlandschaft passt und eine schöne Ergänzung ist, thematisch für die bisher bestehende Museumslandschaft. Und gleichzeitig natürlich auch ist ein bundesweites Haus, es ist ja nicht nur ein städtisches Museum, das heißt, es ist auch irgendwie ein kraftvoller, symbolischer Ort, der da entsteht, ein Bekenntnis zu einer vielfältigen Gesellschaft, ein Bekenntnis dazu, dass unsere Gesellschaft von Migration geprägt ist und so weiter. Und da finden wir es natürlich auch toll, dass das nicht zentral in Berlin ist, sondern eben in Köln stattfindet. Genau.
Vielen Dank. Du hast ja 2000 Jahre Geschichte erwähnt, IPEC, wenn man das so sagen kann. Wir lieben es ja, Geschichte auch in Schubladen oder an Ereignissen festzuhalten. Gibt es in der jüngeren Kölner Stadtgeschichte Ereignisse, wo wir sagen können, hier hat sich Köln bewiesen?
Also du willst jetzt die Jüngere hören. Ich habe 2000 Jahre, nein Quatsch, mein Scherz, vorbereitet. Nein, habe ich, also gedanklich bin ich das wirklich durchgegangen. Also danke nochmal für dieses Zitat, Köln, die einzige Stadt mit 2000 Jahre durchgehender urbanen Kontinuität. Das geht so runter wie Öl, finde ich.
Das ist wunderbar.
Und Markus, du hast das schön gesagt, dieses Schunkeln und man schunkelt sich so ein, ne? So eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und dann ist es, die Welt ist dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht schunkeln wir uns dann einfach glücklich. Ich glaube, das macht glücklich. Und dann sind Dinge auch nicht mehr ganz so, auch wenn sie schlimm sind, aber man kann sie, glaube ich, besser verarbeiten. Also ich will Sachen nicht runterspielen, aber man kriegt es, glaube ich, dann besser verarbeitet, gemeinsam dann auch. Du hast nach der jüngeren Geschichte gefragt, um Köln als Standort, warum er so beliebt ist.
Genau.
Tja, da ist Wirtschaft ein ganz entscheidender Faktor. Du hast, Bibero, eben schon gesagt, Kriegsgeflüchteten, die aus bestimmten Gründen, Wirtschaftsflüchtlinge, aber auch Klimaflüchtlinge sind ja jetzt auch ganz aktuell das Thema. Aber in der jüngsten Vergangenheit, ja, Standortfrage, Handel, Wirtschaft. Du hast Markus Adenauer eben genannt, nicht in einem sehr guten Kontext, kann ich total nachvollziehen. Ich würde ihn jetzt in einen positiveren Kontext setzen, wenn ich sage Fortwerke, wenn ich sage WDR nach Köln geholt, wenn ich sage Messe nach Köln geholt. Köln hat, also auch auf der anderen Rheinseite, wo die ganze chemische Industrie war, also es war einfach immer schon irgendwie für den Arbeitsmarkt, für Leute, die Arbeit gesucht haben, interessant, das ist vielfältig auch, was der Arbeitsmarkt hier geboten hat und auch nach wie vor bietet. Und Köln, und da bin ich leider wieder bei Adenauer, hat auch eine gewisse Lebensqualität, anders als andere Städte, wenn wir an unsere Grüngürtel zum Beispiel denken. Es gibt ja schon Städte, die das einfach nicht haben und die sind ja wirklich die Lungen. Die machen schon eine Stadt, die auf so viel Kilometer ausgebreitet ist, schon lebenswerter. Also wenn man bedenkt, dass das alles zugepflastert wäre, wäre das auch schon nicht wirklich attraktiv. Der Rhein ist auch, also da, wo Wasser ist, da ist Leben. Also ich glaube, es ist so ein Gesamtpaket, was man nicht auf bestimmte Faktoren runterbrechen kann, wo aber alles ein Puzzlestück ist, was es nachhaltig geprägt hat. Köln als Medienstandort, Pressestandort. Standort, wie gesagt, WDR, Fort, früher im Mittelalter Köln als eine der Hauptpilgerstädte überhaupt für die ganzen Gläubigen. Das ist ja immer ein Anziehungspunkt, wie so ein großer, fetter Magnet. Und die Leute kommen übers Bergische Land im Mittelalter, sehen Köln und die Pracht, sehen diese Stadt mit diesen fast 200 Kirchen, über 216, glaube ich, waren es, und fallen auf die Knie und sind einfach erschlagen von dieser Wucht. Und ich glaube, das ist zum Teil immer noch so, dass das Köln einen erschlagen kann, im positiven, aber auch manchmal im negativen Sinne, weil es halt auch nicht immer schön ist.
Ach, das war jetzt wirklich sehr emotional am Ende. Es hat mit Wirtschaft angefangen und emotional geendet. Deshalb ist es auch wieder eine super Überleitung zu unserem Schlussteil eigentlich. Was verbindet ihr denn persönlich mit dem Thema Vielfalt? Vielleicht, ja, möchte sich zuerst daran wagen.
Ja, also ich würde eigentlich gerne noch eine kleine Ergänzung machen zu dem Thema, was Köln ausmacht und wie wir eigentlich dazu kommen, dass wir dieses Selbstverständnis haben, weltoffen, tolerant, vielfältig. Köln ist bunt, hört man auch immer wieder aus der Lokalpolitik und da ist man stolz drauf und das ist ja total schön. Und ein Stück weit stimmt das auch, also ich bin selbst auch Kölnerin, Ihrefelder Mädche sozusagen, und ich habe dann aber in anderen Städten auch gelebt und studiert und habe dann schon auch gemerkt, ja, hier gibt es so eine Mentalität, man kommt schneller ins Gespräch, so eine gewisse Freundlichkeit und so, und auch umgekehrt von Menschen aus anderen Städten oder auch anderen Ländern, die immer wieder zu Besuch kommen, die bestätigen das auch und sagen, hier ist irgendwie so eine Offenheit, eine Freundlichkeit, das ist ja auch total schön, dass das so ein Selbstverständnis ist der Stadtgesellschaft und auch der Lokalpolitik und dass man sich, ne, dass man diese Werte, im Grunde sind es ja Werte, die man hochhält, tolerant, Offenheit, Vielfalt, und gleichzeitig ist es aber nun mal so, dass es auch in unserer Gesellschaft Diskriminierung gibt, dass es auch in unserer Gesellschaft Rassismus gibt, denn natürlich, Köln ist keine Insel, also Rassismus zum Beispiel ist ja ein strukturelles Problem und das ist natürlich auch in Köln ein Problem. Auch hier gibt es Racial Profiling im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche und so weiter. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil es macht Spaß, Kölnerin, Kölner zu sein. Es macht Spaß zu schunkeln, aber gleichzeitig sollten wir da nicht stehen bleiben und uns darauf ausruhen, sondern wir müssen trotzdem hinschauen und handeln und Rassismus, Diskriminierung ganz klar benennen. Und dann zum einen haben wir ja auch diese Geschichte, und da sind wir auch immer wieder stolz drauf, ne? Immer wieder gibt's Demos gegen Rassismus, so viele Menschen gehen auf die Straße, wir feiern das Belikte-Festival, bei den Black Lives Matter-Demos waren Tausende von Menschen auf der Straße und so weiter. Und das sind auch wichtige und wirksame Zeichen, aber gleichzeitig geht es eben auch darum, nach innen zu schauen und ich sage immer, seine Hausaufgaben zu machen, ne? Denn wir sind alle in einem rassistischen System sozialisiert, das heißt, wir sind alle nicht frei von Rassismus, wir haben alle gewisse Dinge internalisiert, aufgrund vom strukturellen Rassismus sind auch Privilegien unterschiedlich verteilt in unserer Gesellschaft und so weiter, und Diskriminierung findet auch immer noch statt, auch aufgrund von sexueller Orientierung und oder aufgrund von Behinderung. Wir sind ja beim Thema Vielfalt insgesamt. Und da möchte ich einfach nochmal betonen, dass wir sozusagen eine gute Basis haben, aber dass trotzdem nicht alles gut ist und dass wir dahinschauen müssen und uns auch trauen müssen zu handeln. So.
Ich möchte nur ergänzen, das ist das, was ich meinte mit, es ist noch viel Potenzial nach oben und es ist ein hartes Stück Arbeit und es ist vor allem ein hartes Stück Arbeit, das, was wir haben, auch zu bewahren und dann, also nicht der Gefahr zu laufen, dass es Leute kommen und uns das kaputt machen und dass wir auf jeden Fall, wie du sagst, halt auch uns selber anschauen, weil wir nicht frei von Vorurteilen sind. Keiner von uns ist das. Man denkt immer, man muss sich selber immer ertappen und dabei dann selber korrigieren und einmal denken, wow, was ist jetzt los, und mal einen Schritt zurückgehen. Ich gebe dir vollkommen recht.
Ja, und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir eben auch unsere Strukturen, unsere gesellschaftlichen Strukturen nochmal genau anschauen, weil unsere Gesellschaft ist schon längst vielfältig, aber das bildet sich eben auch nicht immer in unseren Strukturen so ab. Also das heißt, auf der politischen Ebene, in Behörden, in Bildungseinrichtungen, auch in kulturellen Institutionen. Wer sitzt da, wer trifft da Entscheidungen, wer redet mit, wer wird gehört? Auch da sind wir in vielen Bereichen schon durchaus auf einem guten Weg, aber um deinen Ausspruch wieder aufzugreifen, da ist auch Luft nach oben und das ist auch ein Prozess, der nicht aufhört. Also da müssen wir also auch immer weitergehen. Das ist nicht, wir haben jetzt was gemacht und jetzt ist das Thema Vielfalt durch. So.
Ja, es ist wie gesagt ein dauerhafter, fortlaufender Prozess und das Thema, dass wir das auch verteidigen müssen, ist leider so aktuell wie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Wollen wir trotzdem noch mal zu meiner finalen Frage vielleicht am Ende kommen? Es waren alles sehr gute noch Hinzufügungen.
Also die Frage war jetzt, was bedeutet Vielfalt für mich? Ne?
Persönlich.
Für mich persönlich, ja. Also es ist, ja, ich denke da in letzter Zeit sehr viel drüber nach, was das für mich bedeutet. Hier war ja eben die Rede von Privilegien auch, ne? Und solchen Dingen. Und ich habe es ja auch eingangs erwähnt, als Zentrum Schule Geschichte sind wir dabei, uns zu öffnen. Und auch dazu gehört auch eben das Reflektieren über Privilegien, die man auch sogar als Schwuler dann hat, weißer, schwuler Mann gegenüber, ich sage jetzt mal, nicht weißen, schwulen Männern oder mit migrantischer Geschichte. Also warum sage ich das? Vielfalt zu leben, Vielfalt umzusetzen, ist sehr, sehr anstrengend. Auf der einen Seite. Also es ist natürlich sehr gewinnbringend, das ist klar, aber es ist eben auch wahnsinnig anstrengend und sich da immer zu hinterfragen und zu gucken, was kann man noch besser machen. Und als Privatmann habe ich so das Gefühl, das Erreichen von vollkommener Vielfalt und Diversität, das ist sowas wie eine Utopie. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob wir da jemals so hinkommen. Also wir sind sehr weit gekommen in Köln, im Moment erleben oder auch in Deutschland. Im Moment erleben wir aber wieder Schritte zurück, viele Schritte zurück. Das ist eine sehr schwierige Situation, die mir auch häufiger Sorgen bereitet. Ja, es ist, also ich tue mich jetzt schwer damit, uneingeschränkt positiv zu sagen, yeah, Vielfalt und so. Also es ist natürlich, wie ich gerade schon sagte, das ist ein Prozess, es ist sehr anstrengend, das verlangt sehr viel von der Mehrheitsgesellschaft, ne, sage ich jetzt mal. Und aber wir arbeiten dran. Und es lohnt sich.
Damit hast du eigentlich auch das aufgegriffen, was ich selber dazu sagen wollte. Ich habe eigentlich bis zur letzten Minute auch überlegt, was ich da selber dazu sagen wollte. Also das mit das Vielfalt anstrengend, das kann ich absolut verstehen. Weil ich glaube, dass unser menschliches Hirn, und jetzt mal, ich habe nie Biologie studiert, aber ich glaube, unser menschliches Hirn ist leider noch in der Steinzeit. Es möchte eine Höhle haben, es möchte einen Stamm haben, wo all die Welt eben noch klar übersehbar ist. Für mich Vielfalt persönlich ist auch immer die Frage nach Privilegien. Ich denke mir auch, hätten mich meine Eltern nie so finanziell unterstützt, hätte ich nie Geschichte studieren können. Oder ich habe einen Job, der mir viele Freiheiten gibt, jetzt auch hier so eine Podiumsdiskussion führen zu können. All das muss mir natürlich auch bewusst sein, auch im Umgang vielleicht mit anderen Menschen. Ja. Möchtet ihr beiden vielleicht noch was zu dem Thema sagen? Sonst macht Schnick, Schnack, Schnuck.
Ja, das machen meine Söhne immer gerne. Ja, also die Frage war, was bedeutet Vielfalt für mich? Also Vielfalt bedeutet für mich eigentlich Alltag, weil ich denke, eigentlich ist unsere Gesellschaft schon längst vielfältig und der Blick in die Geschichte zeigt, dass unsere Gesellschaft auch schon immer vielfältig war. Also die Gesellschaft war schon immer vielfältig und es gibt aber so ein Konstrukt über unsere Gesellschaft, dass und dieses Konstrukt ist eben, dass diese Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft, eine heteronormative, weiße Gesellschaft ist und das ist ein Selbstverständnis, an dem eben immer noch manche Menschen festhalten, die dann Vielfalt auch anstrengend finden, aber eigentlich ist es ein Konstrukt, um natürlich auch Machtverhältnisse zu klären. Das ist ein Konstrukt, das um Menschen auszuschließen, ne? Gruppen, wer gehört dazu, wer eben nicht, um Teilhabe zu verwehren. Und letzten Endes ist es ein Konstrukt, was auch, wenn man sich die Geschichte anschaut, sehr viel Leid verursacht hat. Und ich denke, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir dieses das offenlegen, dass es eben konstruiert ist und dass die gelebte Realität schon immer eine vielfältige war. Und dann ist es eher eine Frage nach letzten Endes demokratischen Werten, die wir in unserer Gesellschaft leben wollen oder eben auch nicht. Und Ich fand es auch schon immer eine befremdliche Annahme zu meinen, dass jetzt irgendwie Zusammenleben leichter funktioniert, wenn vermeintlich alle gleich sind. Das sind meine Gedanken dazu.
Danke.
Ja, dann mache ich jetzt den Abschluss. Vielfalt für mich ist auch etwas, was ich tagtäglich lebe und erlebe und es gerne erlebe. Und es ist aber auch die Herausforderung. Und es ist für mich wahrgenommen immer ein Kampf. Ich hatte jetzt erst letztens wieder ein Beispiel, da ich habe bei meiner Führung gegendert und wurde dann von einer Person angehalten, es sei doch belästigend für ihn, ich solle das sein lassen. Daraufhin habe ich gefragt, ob er mir jetzt hier den Mund verbieten möchte. Und wir kamen dann in eine Diskussion und ich habe gesagt, also es kam dann auch immer dieses, immer wenn ich gesagt habe, die BesucherInnen, kam dann aus der Ecke der Kommentar und außen. Und dann habe ich nach dem 5. Mal gefragt, wie lange die Person das denn jetzt noch weiterführen möchte. Und das, wie war das? Aber ich habe das weggeatmet. Ich fand es unmöglich und habe mir gedacht, die Person sagt eigentlich über sich selber mehr aus, als ich es tue, die jetzt hier gendert und eine wertschätzende Kommunikation versucht durchzuführen. Also es ist ein ständiger Kampf, wirklich. Und es ist eine Herausforderung. Und ich verstehe, Markus, wenn du sagst, es ist anstrengend. Es lohnt sich, wenn man dann die positiven Effekte hat. Und ich habe dafür für mich jetzt letztens erst ein gutes Zitat von Schopenhauer gehört. Ich wollte jetzt nochmal zum Schluss hier. Das ich aber sehr interessant fand. Und zwar hat er gesagt, alle Wahrheit durchläuft 3 Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt, dann wird sie bekämpft und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen. Und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass es total selbstverständlich ist und dass wir das dann, diese Selbstverständlichkeit dieser Vielfalt versuchen zu bewahren und zu schützen.
Ipek, du schaffst es wie in unserem Vorgespräch, das Wort zum Sonntag an uns zu richten. Vielen lieben Dank dafür. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser speziellen Podcast-Folge gekommen, speziell in dem Sinne, weil es zum ersten Mal vor Publikum stattfand. Und eben an meinem Namenstag. Ich bedanke mich vielmals an meine Mitmenschen hier auf dem Podium, an Markus, Ipek und Ribeiro. Und vielen Dank an euch, die hier im Publikum wart. Ihr könnt euch auch mal gerne kurz hörbar machen, wenn ihr wollt. Dann natürlich geht mein Dank dem gesamten Team des Kölnischen Stadtmuseums, dass wir hier diese Bühne haben durften, dass wir hier dies durchführen durften. Vielen lieben Dank und natürlich auch an alle jene, die dies nachträglich an ihren digitalen Endgeräten gehört haben. Und ihr wisst, wie so eine Podcast-Folge bei mir endet. Empfehle diesen Podcast weiter, bewerte ihn überall, wo es Podcasts gibt. Folgt dem Kölnischen Stadtmuseum auf Instagram, die haben eine tolle Instagram-Seite und Mardet Jod.